Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Guten Tag, hier ist Breitband mit Christine Watti und
Christian Grasse, hallo.
Christian, weißt du, was ich gerne mal wüsste?
Nee.
Und zwar würde ich gerne mal wissen, wie es eigentlich wäre, du zu sein.
Okay, was glaubst du denn, wie es ist, ich zu sein?
Na, wahrscheinlich ist es ziemlich super, so ein kluger, erfolgreicher Moderator und Journalist. Und damit habe ich erstens jede Menge Komplimente zu Beginn dieser Sendung verschossen und eine geschickte Überleitung zu unserem großen Thema heute hier in Breitband gefunden, nämlich Virtual Reality. Denn die könnte uns ermöglichen, mit Hilfe der VR-Brillen, die derzeit langsam den Markt erobern, uns auch eben in andere Menschen hineinzuversetzen.
Und damit kann man sich wahrscheinlich auch empathischer machen und du würdest endlich mal verstehen, wie es mir so geht.
Ja,
also
an
es ist ja,
Stelle.
Glaube ich, gar nicht so einfach. Ich bin mir unsicher, ob man das in der virtuellen Realität überhaupt abbilden kann.
Wahrscheinlich nicht.
Wir haben jedenfalls mit dem US-amerikanischen Philosophen Michael Medary gesprochen und zwar nicht nur über diese Aspekte, sondern auch über die Risiken der Virtual Reality und auch ging es um die Frage, ob wir einen ethischen Code für die Entwicklung im Bereich der Virtual Reality brauchen.
Und dieses Gespräch hört Sie später hier in Breitband. Außerdem wird es gehen um das mögliche revolutionäre Potenzial der Blockchain. Das erklären wir nachher genauer. Und die Kulturgeschichte des digitalen Papierkorbs steht auf unserem Programm. Und rundherum gibt es wie immer Musik.
Und die kommt von Victoria London, einer 18-jährigen Sängerin aus den USA mit einem sehr großen Selbstbewusstsein. Sie vergleicht sich nämlich mit Ikonen wie Aretha Franklin, Madonna und Lady Gaga. Wir hören ihren Song Warriors.
Topic.
Virtual Reality ist neben zum Beispiel Snapchat eines der aktuellen Medien-Hype-Themen. Die Geräte, die dazugehörigen Brillen, die bringen uns in dreidimensionale computergenerierte Welten oder aufwendig gefilmte 360-Grad-Filmaufnahmen. Es gibt inzwischen auch und zwar richtig feste VR-Kinos mit Menschen drin, zum Beispiel in Amsterdam, die diese großen Brillen tragen und für sich dann in die Bild- und auch Gefühlswelten irgendwie eintauchen, also ganz neue Kinoerlebnisse erzeugen können. Und insgesamt gilt, die Hardware wird immer erschwinglicher, immer besser und die Software wird auch immer ausgefeilter.
Ja, und wie mit jeder neuen Medienform sollte man natürlich auch die Chancen und Risiken abwägen. In diesem Fall gibt es ja zum Beispiel Folgendes zu bedenken. Überfordert uns dieses Eintauchen in die virtuelle Welt vielleicht? Können wir noch zwischen echt und virtuell unterscheiden? Und welche Gefahren könnten uns da noch drohen? Unser Kollege Markus Richter, der hat sich genau darüber Gedanken gemacht.
So, can I move this?
Ein Mann entfernt ein Brett aus dem Fußboden, kann dadurch in die darunterliegende Wohnung schauen, steckt seinen Kopf durch das Loch im Fußboden und stößt sich den Kopf. Denn die Szene wurde ihm nur über eine Virtual Reality Brille vorgespielt. Der echte Boden hatte an der Stelle gar kein Loch.
Alright, I'll do that.
Das wirkt natürlich unfreiwillig komisch und wird wohl auch deshalb gerade durchs Netz gereicht, aber es zeigt eben auch eine Gefahr, die schnell zu verstehen ist. Wenn es in der echten Welt Grenzen gibt, die in der virtuellen Brille nicht zu sehen sind, wird der Nutzer damit kollidieren. Es gibt noch andere offensichtliche Probleme, zum Beispiel Übelkeit und Schwindelgefühle. Kimberly Fall, Kognitionswissenschaftlerin, Informatikerin und Game Designerin, weiß auch, wer daran schuld ist.
VR-Übelkeit ist kein Hardware-Problem mehr, es ist ein Entwicklerproblem. Anders gesagt, wenn du als Designer VR machen willst, muss dir klar sein, wenn deinem Publikum schlecht wird, hast du Schuld.
It's your fault. Denn Übelkeit entsteht durch unnatürliche Bewegungen der Kamera oder Verzögerungen. Die Anforderungen an Entwickler sind hier ganz klar. Aktuelle Erkenntnisse beachten und so programmieren, dass der User nicht zu Schaden kommt. Nur natürliche Bewegungen verwenden und zum Beispiel dafür sorgen, dass in der virtuellen Welt Begrenzungen eingeblendet werden, wenn in der echten ein Hindernis auftaucht. Das sind ganz praktische Anforderungen, handwerkliche Ethik quasi, aber es wird komplizierter. Denn Virtual Reality Brillen sind für Nutzer mehr als ein 3D-Monitor. Sie sind ein neues Tor zur Welt im Sinne des Medientheoretikers Marshall McLuhan, glaubt die Journalistin und VR-Expertin Linda Rath-Wiggins.
Denn es ist eine Erweiterung unseres Auges. Es wird ein Auge vorgeschaltet und es wird uns ein neuer Körper vorgeschaltet. Und in dem Sinne ist das, denke ich mal, die Perfektion seiner Theorie in dem Sinn.
Durch die hohe Immersion reagieren Nutzer anders, stärker, emotionaler auf das, was sie in den virtuellen Welten erleben, mit nachweisbaren, echten Konsequenzen.
Those people with the clipboards that Die Leute, die mit den Klemmbrettern in großen Städten auf der Straße stehen und um Spenden für UNICEF bitten, die gibt es in Deutschland ja bestimmt auch. Wir haben ihnen Virtual Reality Headsets gegeben. Passanten, die damit Clouds over Sidra ansahen, haben doppelt so viel gespendet.
Clouds over Sidra ist eine Dokumentation aus einem riesigen syrischen Flüchtlingslager, in 360 Grad gefilmt und als virtuelle Realität erlebbar. Das so gezeigte Elend wirkt so hautnah, dass sich die Zuschauer nicht mehr entziehen können. Auf diesen Effekt zielt auch Use of Force ab. Die Geschichte? Ein Einwanderer wird in den USA von der Polizei zu Tode geprügelt. Das ist wirklich passiert und wurde in Virtual Reality dargestellt. Die Grafik ist künstlich, das Audio echt. BuzzFeed hat die Macher eingeladen und Freiwillige mit Use of Force konfrontiert, ohne ihnen vorher zu sagen, was hinter der VR-Brille passieren wird.
Ich fühle mich jetzt irgendwie hilflos und isoliert.
Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und das ist schon sehr effektiv.
Die erste ethische Frage ist hier, darf man Menschen unvorbereitet in so eine Situation werfen? Und zweitens, was bedeutet es für den Journalismus, wenn er so direkt auf die Emotionen seiner Konsumenten zugreifen kann?
Im journalistischen Bereich ist da natürlich auch die Gefahr, dass die Empathie vielleicht eine zu große Rolle spielt. Da müssen, glaube ich, noch ganz viele neue Sachen ausprobiert werden, um zu schauen, wie weit darf man da als Journalist überhaupt gehen?
Glaubt Linda Rath-Wiggins. Man könnte bei diesen beiden Beispielen zwar sagen, es dient doch einer guten Sache, aber das Missbrauchspotenzial ist groß, vor allem wenn man bedenkt, dass solche Szenen auch gefälscht werden können. Ist die Begeisterung für Virtual Reality zu groß, die Macher zu unvorsichtig? Und was ist zum Beispiel mit dem Schutz der Privatsphäre? Wer kann und darf die zusätzlichen Daten verarbeiten, die bei Virtual Reality-Nutzung anfallen? Es wird Zeit, über einen ethischen Rahmen zu diskutieren für das Leben mit und in der virtuellen Realität.
Markus Richter, über Virtual Reality und über genau diesen gerade erwähnten ethischen Rahmen wollen wir sprechen, und zwar mit Dr. Michael Mederi. Der ist Philosoph an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz.
Dieses Gespräch mit ihm gibt's gleich. Zuvor noch etwas Musik. Und da kann man sich natürlich auch fragen, was würde Virtual Reality eigentlich für die Musikwahrnehmung bedeuten und welche Möglichkeiten könnte es bringen? Wir könnten natürlich selbst Teil von Bands sein, für einen Moment auch am Schlagzeug sitzen oder an der Gitarre stehen, dann wäre die dieses Luftgitarre-Ding vielleicht auch mal ganz anders spürbar. Wir könnten durch die Videos spazieren.
Ja, all das ist auf jeden Fall möglich mit Virtual Reality. Und Musik ist ja eh so ein Sonderfall, weil die lässt uns ja auch so schon in andere Welten driften. Der nächste Song zum Beispiel führt uns an den Südzipfel von Uruguay. Dort liegt nämlich die Kleinstadt Piriápolis. Gerade mal 8000 Menschen leben dort. Und das ist ein perfekter Ort für ein Musikfestival. Das dachten sich zumindest die Macher des Break Art Festivals. Das fand Ende Januar statt. Und was bleibt, sind Erinnerungen an einen schönen Tag mit Musik am Strand und eine Download-Compilation, unter anderem mit Musik von Cielos de Plomo.
Cielos de Plomo mit Ciudad Quieta in Breitband im Deutschlandradio Kultur. Und wir bewegen uns heute hier in virtuellen Realitäten und wollen rausfinden, wie wir eigentlich umgehen können mit den Entwicklungen in diesem Bereich. Wo also wartet Mehrwert auf uns? Wo sollten wir vorsichtig sein? Das klingt natürlich ein bisschen tantig, ist auch so, aber in Zeiten von Überwachungssorgen und auch Fragen zur Privatsphäre ist es natürlich nicht ganz so doof zu fragen, was neue Technik eigentlich wirklich alles kann.
Ganz genau, ja, finde ich auch. Wer sich lange mit Virtual Reality auseinandergesetzt hat, ist Michael Mederi. Der ist Philosoph und forscht an der Uni in Mainz und hat sich mit einem Kollegen Gedanken gemacht, um einen Ethical Code für virtuelle Realitäten und auch die dazugehörige Technik natürlich. Wir haben ihn zunächst gefragt, mit Virtual Reality bekommen wir ja das Gefühl einer Art Verkörperung, also eine neue Art der Körperlichkeit. Das heißt, wir bewohnen und kontrollieren einen Körper, der aber gar nicht unser ist. Was für Auswirkungen hat das eigentlich?
The fact that we can have illusions of embodiment in VR is one of the main areas of interest for us.
Die Tatsache, dass wir die Illusion der Verkörperung in der virtuellen Realität haben können, ist eines unserer Hauptinteressen. Es gibt Belege aus verschiedenen Studien, die besagen, dass wir Eigenschaften des Körpers, den wir virtuell besitzen und kontrollieren, in der Realität übernehmen. Menschen, die einen Superhelden-Avatar haben, verhalten sich, nachdem sie die virtuelle Umgebung verlassen haben, altruistischer. Es gibt also erste Belege dafür, dass wir Eigenschaften der Figuren übernehmen, die wir virtuell verkörpern, auch nachdem wir die virtuelle Umgebung verlassen haben. Die Tatsache, dass wir diese Illusion der Verkörperung so leicht bekommen können, zeigt, dass die Technologie unsere Beziehung zu unserem eigenen Körper dazu, wie wir uns normalerweise verhalten, beeinflussen kann. Es gibt aber auch die Sorge, dass wir nach einer langen Zeit des Eintauchens in die virtuelle Identität beginnen könnten, uns mehr mit dem Verhalten unseres Avatars zu identifizieren, als mit unserem eigentlichen Natürlichen. Start to identify more with the sense of agency with our avatar
and less with our own natural sense of agency. Hat das zur Folge, was Sie beschreiben, dass wir uns anders fühlen und auch anders bewegen, wenn wir wieder in die Realität zurückkommen? Sie haben schon gesagt, es bleibt noch ein bisschen da, genau dieses Gefühl, dass wir dann zum Beispiel in einem besonders großen Avatar unser Eigen auf einmal nennen oder weil wir uns als Superhelden fühlen. Was hat das dann für langfristige Auswirkungen?
So far what we know is that short periods of immersion create effects that last a short period of time.
Bis jetzt wissen wir, dass eine kurze Verweildauer in der virtuellen Welt auch hinterher nur kurz anhaltende Effekte hat. Jetzt, wo die Technologie frei im Handel erhältlich ist, brauchen wir aber Studien zu den Langzeitaufenthalten in der virtuellen Welt. Was passiert, wenn wir statt 5 bis 10 Minuten 5 oder 10 Stunden mit unserem Avatar unterwegs sind? Werden die Folgen dann über Tage anhalten? Oder wenn jemand wiederholt zu seinem Avatar zurückkehrt, 5 oder 10 Stunden jeden oder jeden zweiten Tag, wird das zu lang anhaltenden Verhaltensänderungen führen? Wir wissen das jetzt noch nicht. Aber wir wissen, dass die ersten Studien gezeigt haben, dass es Effekte gibt. Bis jetzt wissen wir nur, dass diese bei kurzer Zeit in der virtuellen Welt eine kurze Zeit in der realen Welt andauern. Jetzt gilt es herauszufinden, ob bei langer Verweildauer auch hinterher längere Effekte zu spüren sind, weil das für die User riskant sein könnte. Auf jeden Fall sollten sich User dieser Möglichkeiten bewusst sein. Ich denke, das könnte riskant für User sein. Ich denke, User müssen
sich dieser Möglichkeit bewusst. Was ist denn da konkret der Unterschied in der Situation, zum Beispiel, wenn man ein Buch liest oder einen Film schaut? Weil das kann ja auch sehr reale Erlebnisse hervorrufen, zumindest in der Vorstellung.
Right, yeah, virtual reality is just one more technology along the lines of other technologies that can provide what we might call types of immersion.
Ja, die virtuelle Realität ist nur eine weitere Technologie in einer Reihe anderer Technologien, die verschiedene Varianten des Eintauchens ermöglichen. Aber das Eintauchen in die virtuelle Realität ist wirkungsvoller, weil es einem das Gefühl gibt, an einem anderen Ort zu sein, als an dem man sich gerade befindet und vielleicht noch wichtiger, das Gefühl, einen Körper zu besitzen und zu kontrollieren, der nicht der eigene ist. Natürlich können wir starke emotionale Reaktionen zu Büchern oder Filmen verspüren, aber diese Technologien erlauben uns nicht, einen anderen Körper zu besitzen und zu kontrollieren. Wir können uns vorstellen, wie es wäre, in der Haut einer Roman- oder Filmfigur zu stecken, aber das Gefühl, tatsächlich in ihrem Körper zu stecken, wird dabei immer fehlen. Was neurologisch und psychologisch interessant ist und was die ersten Versuche andeuten, ist, dass dieser Prozess des Einnehmens eines anderen Körpers, diese Illusion der Verkörperung, den Geist oder das Hirn zu überrumpeln scheint, stärker als andere Technologien das vermögen. Wenn man seinen Arm bewegt und der Avatar in der virtuellen Welt das genauso macht, trickst das den Geist auf eine Art und Weise aus, die es so in anderen Technologien nicht gibt.
That seems to provide to trick the mind in a way that we just don't get with other technologies.
Kann es den Geist oder die Seele auch insofern austricksen, dass es uns zu besseren Menschen macht, wenn man diese Experimente nochmal weiterdenkt und sich vorstellt, dass es Situationen gäbe, in denen uns die Virtual Reality vielleicht empathischer macht, dass es uns in andere Menschen besser hineinversetzen lässt, weil wir eben für kurze oder längere Zeit in einer solchen Situation sind?
Yes, definitely. Yeah, the article that we've written is in part the result of a 5-year project.
Ja, auf jeden Fall. Der Artikel, den wir geschrieben haben, ist teilweise das Ergebnis eines 5-jährigen von der EU-Kommission geförderten Projekts. Eins der Experimente, die von diesem Projekt unterstützt wurden, ging genau darum, was Sie gerade angesprochen haben. Eine Gruppe der Studie bekam Avatare mit dunklerer Hautfarbe als der eigenen und machte vor und nach der Avatar-Erfahrung einen Test zu unterschwelligen rassistischen Tendenzen. Die Ergebnisse legten nahe, dass die Erfahrung mit dem dunkelhäutigen Avatar ihre rassistischen Tendenzen sinken ließ. Das ist ein Beispiel für einen unbewussten Effekt für unbewusste Assoziationen, die diese Tests untersuchen können. Ein anderes Beispiel wäre die Steigerung der Empathie von Eltern. Ein Experiment versetzte Eltern in den Körper eines Kindes, das dann allerdings von seinen virtuellen Eltern heftig zurechtgewiesen wurde. So machten die echten Eltern die Erfahrung, wie es sich anfühlt, in der Rolle des Kindes zu stecken, wenn es ausgeschimpft wird. Es kann also auf jeden Fall zur Steigerung der Empathie verwendet werden. Manchmal wird die virtuelle Realität in Texten auch als Empathiemaschine bezeichnet, was natürlich schön ist und eine vielversprechende Anwendung der virtuellen Realität. Auf der anderen Seite können wir uns genauso vorstellen, wie die virtuelle Welt die Empathie reduziert. On the flip side, of course, we can imagine
using it to reduce empathy. Genau diese zweite Seite der Medaille, die interessiert uns natürlich auch. Also was sind die Risiken zum Beispiel im Kontext der Manipulierbarkeit? Also das ist ja tatsächlich auf der gleichen Ebene. Wenn man die Empathie steigern kann, haben Sie gerade schon gesagt, kann man die natürlich auch wieder reduzieren. Und diese komplett virtuell gestaltete Welt ermöglicht natürlich auch eine sehr große Manipulation.
One strong result from social psychology is that we can be very much influenced by our environment.
Ein deutliches Ergebnis sozialpsychologischer Studien ist, dass wir sehr stark von unserer Umgebung beeinflusst werden können. In der virtuellen Welt wird die gesamte Umgebung von demjenigen festgelegt, der sie zur Verfügung stellt. Das kann ein Unternehmen sein, eine Regierung, jemand mit politischen Interessen, eine religiöse Institution. Man kann sich alle möglichen Institutionen vorstellen, die virtuelle Welten bieten, mit dem Ziel, das Verhalten der Menschen zu manipulieren. Ein Beispiel, das auf der Hand liegt, wäre Werbung. Man kann sich vorstellen, dass der Provider einer virtuellen Welt die Bewegung und Reaktion einer Figur überwacht und dann genau weiß, wann er für die maximale Wirksamkeit Werbung oder irgendeine andere visuelle Stimulanz zwischenschalten kann, sodass die jeweilige Person nach Verlassen der virtuellen Welt eher ein bestimmtes Verhalten zeigt.
Glauben Sie, dass wir mehr öffentliche Aufmerksamkeit in Sachen Virtual Reality brauchen? Also Sie analysieren all das sehr genau. Ihre Empfehlung ist mehr Forschung in diesem Bereich. Könnte das am Ende auch heißen, wir brauchen eine Art eines ethischen Codes, also bestimmter festgeschriebener Regelungen für die Weiterentwicklung in Sachen Virtual Reality?
Yes, that's what we tried to develop in the initial article. So we tried to.
Das versuchen wir im ersten Artikel zu entwickeln. Wir versuchen eine Debatte über einen Ethikcode für die virtuelle Realität in Gang zu bringen. Aber das ist nur der Anfang. Wir untersuchen mögliche Risiken und versuchen, konkrete Empfehlungen auszusprechen. Wir laden Forscher und Leute aus Virtual Reality Unternehmen ein, das mit uns zu diskutieren und herauszufinden, was die jeweiligen Risiken sein könnten, um mögliche Schäden für die Menschen zu vermeiden. Wir fordern zum Beispiel konkrete Forschung zufolge von Langzeitvertiefung in virtuelle Welten. Außerdem wollen wir das öffentliche Bewusstsein dafür stärken, dass man eben noch nicht weiß, welche Langzeitfolgen es gibt, dass das Abtauchen in virtuelle Realitäten unser Verhalten bis ins reale Leben hinein verändern kann. Bereits bestehende Forschungsergebnisse wollen wir öffentlich machen. Making public these concerns or these results
from the scientific experiments. Haben Sie schon vielleicht ein paar konkrete Beispiele dafür, wie so ein ethischer Code konkret aussehen könnte? Also vielleicht so ein paar wichtige Punkte, die man unbedingt berücksichtigen müsste?
Wir haben eine Liste, auf der wir die wichtigsten Empfehlungen sammeln. Das menschliche Verhalten im Umgang mit anderen interessiert uns. Was passiert, wenn es durch virtuelle Realitäten verändert wird? Führt das zu verstärkter sozialer Interaktion oder verlieren wir sogar etwas? Hat es eine Bedeutung, direkt analog mit jemandem zusammenzutreffen? Diese Bedenken sind besonders relevant, wenn es darum geht, virtuelle Besuche bei kranken oder ans Bett gefesselten Freunden oder Familienmitgliedern abzustatten, anstatt sie persönlich zu besuchen. Da gibt es die Sorge, dass diese virtuellen Besuche nicht so wertvoll sind wie die realen und den kranken Leuten weniger bedeuten können. Wir haben ebenfalls Bedenken, was den Datenschutz oder die Privatsphäre betrifft. In der virtuellen Realität ist es möglich, komplette Körperbewegungsabläufe zu überwachen. Bewegung der Augen, Gesichtsausdrücke, Körperbewegung, all das führt zu einem ganz neuen Niveau von Daten, die gesammelt werden können. Man kann genau einfangen, wie sich jemand bewegt, wie wir auf verschiedene Dinge reagieren. Das eröffnet meines Erachtens eine neue Stufe möglichen Eindringens in die Privatsphäre. That opens up, I think, another level
of risk for invasion of privacy. Sagt Michael Medary. Er ist Philosoph an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Und gesprochen haben wir mit ihm über einen ethischen Code für Virtual Reality.
Ja, und dieses Gespräch können Sie natürlich wie immer auch nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und dort finden Sie auch wie immer Musik. Und zwar Just Another Alternative Rock Band from Brazil. So bescheiden beschreibt sich die Band Grise. Zu der passt jedoch diese Bescheidenheit, denn musikalisch ist die südbrasilianische Band verwurzelt im Grunge der 90er Jahre. Und der ist ja bekannt für sein Understatement. Yeah.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und für die Medien und Meinungen ins Breitbandstudio gekommen ist Tim Wiese. Guten Tag.
Guten Tag.
Hallo Tim. Hallo.
Ein Thema, mit dem wir uns schon länger hier in Breitband beschäftigen, ist die sogenannte Störerhaftung bei offenen WLANs hier in Deutschland. Die ist sehr umstritten. Und jetzt gab es, wie man so schön sagt, einen Paukenschlag in der Diskussion. Dafür hat ein Gutachten am Europäischen Gerichtshof gesorgt. Was steht da drin, Tim?
Ja, vielleicht muss man vorneweg nochmal sagen, wer andere in Deutschland sein WLAN nutzen lässt, haftet, wenn diese gegen geltendes Recht verstoßen, zum Beispiel wenn sich jemand illegal einen Song runterlädt. WLAN-Betreiber können sich dagegen nur schützen, wenn sie eine Sicherung gegen den Missbrauch einbauen, wie zum Beispiel Passwörter. Das sei aber zu viel verlangt, ebenso wie die Verschlüsselung des Zugangs oder die Überwachung des Datenverkehrs. Zu diesem Ergebnis kommt der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof, Maciej Spunar, in seinem Gutachten. Betreiber könnten nur verpflichtet werden, bekannte Rechtsverletzungen zu beenden oder zu unterbinden. Alles andere verstoßen gegen europäisches Recht. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich der Europäische Gerichtshof der Auffassung des Generalanwalts anschließt. Das wäre sehr im Sinne aller, die sich in Deutschland mehr offene WLANs wünschen, so wie Volker Tripp, politischer Geschäftsführer des Vereins Digitale Gesellschaft.
Wir wünschen uns, dass der EuGH diesem Gutachten folgt und endlich Rechtssicherheit für den Betrieb offener WLAN-Netze in Deutschland herstellt. Und an die Bundesregierung und die Große Koalition geht die Forderung, dieses Urteil endlich ernst zu nehmen und jetzt Gas zu geben und dieses Gesetz möglichst schnell europarechtskonform zu verabschieden, sodass wir in Deutschland endlich auch in den Genuss freier WLAN-Netze kommen.
Mehr zum Hintergrund des Verfahrens am Europäischen Gerichtshof gibt es im ganzen Interview mit Volker Tripp auf unserer Seite www.breitbanddeutschlandradiokultur.de.
Und um Verschlüsselung geht es auch in der nächsten Meldung, allerdings zu unser aller Sicherheit. Das Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie hat in dieser Woche auf der CeBIT nämlich eine Initiative vorgestellt, merkwürdiger Name, Volksverschlüsselung. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, soll heißen, jeder soll die Möglichkeit bekommen, seine Mails einfach zu verschlüsseln. Das funktioniert über eine Open-Source-App. Sie sorgt dafür, dass nur Sender und Empfänger eine Nachricht im Klartext lesen können. Vorher muss man sich aber erst einmal für die Anwendung kostenlos registrieren. Das konnten Interessierte auf der CeBIT in dieser Woche schon erledigen. Gegen Vorlage des Personalausweises gab es eine 12-stellige Nummer. Sie ermöglicht dann den Zugang zu der Anwendung. Bis zum Sommer soll die Volksverschlüsselung dann richtig starten. Informationen zur Registrierung, die gibt es auf volksverschlüsselung.de. Ob dadurch jetzt wirklich sehr viele Menschen, also das Volk, erreicht werden, ist erstmal noch fraglich. Zumindest ist es natürlich gut, wenn mehr Menschen und Unternehmen für das Thema sensibilisiert werden.
Das stimmt. Fraglich ist aber auch, ob Volksverschlüsselung der schönste Name für diese ganze Aktion ist, den man sich hätte ausdenken können. Aber gut, damit kommen wir zu unserem Breitband-Meme der Woche. In diesem Fall könnte es auch heißen Shitstorm der Woche oder Dummheit der Woche, Aussetzer der Woche oder Selbstentlarvung der Woche. Denn es geht um einen Videostreich, der nicht lustig ist, sondern vor allem schwulenfeindlich. Und Tim, was war in diesem Video zu sehen?
Hochgeladen hat das Filmchen der YouTube-Star Mert Martan mit rund 840.000 Abonnenten ist auf jeden Fall eine Größe auf dem Portal. Beliebt ist er für seine Pranks. Etwas ältere Generationen würden wahrscheinlich versteckte Kamera sagen. In dem Video prankt, also veräppelt der YouTuber seinen Vater, der aus der Türkei stammt. Sohnemann behauptet einfach mal, dass er schwul sei. Das findet Vater gar nicht so witzig, sondern flippt aus und schlägt zu.
Du hast dich gefragt, warum ich die ganze Zeit so komisch bin. Papa, ich hab einen Freund.
Ne Freund, sag, dass das nicht wahr ist.
Anne, ich schreie auf die Schnauze.
Ja, am Ende des Videos ist der Vater kalkweiß, aber alles ist wieder gut, war ja nur ein super lustiger Streich. Den fanden aber zu Recht nicht viele witzig. Über den YouTuber brach ein Shitstorm rein, der Mert Martan zu einem Videostatement veranlasst hat.
Das Video ist nicht gegen Homosexuelle. Mein Vater hat nichts gegen Homosexuelle, außer dass sein Sohn vielleicht schwul werden sein könnte. Das gibt es bei uns in der Familie nicht, in der Kultur, genauso wie in der Religion nicht.
Warum diese Aussage den vermeintlichen Scherz nicht wirklich besser macht und nur eine tief sitzende Homophobie offenbart, das versteht der YouTuber übrigens nicht so richtig. Oder er hat ein, sagen wir mal, merkwürdiges Verständnis von Toleranz, wenn er und seine Familie andere Lebensweisen nur achten, solange sie selber keine Berührungspunkte mit ihnen haben. Eine Konsequenz, die hatte das Video für Mert Martan auf jeden Fall, das Multichannel-Netzwerk Tube One hat die Zusammenarbeit mit ihm aufgekündigt. Solche Netzwerke, die kümmern sich ja darum, dass YouTuber richtig vermarktet werden und sorgen eben dafür, dass bei ihnen die Kasse klingelt.
Merkwürdiger Humor in diesem Internet manchmal. Vielen Dank, Tim, für die Medien und Meinungen. Alle Infos gibt es natürlich wie immer auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und jetzt geht's nach Sydney. Dort hat sich nämlich vor knapp 2 Jahren die Band Ego gegründet. Die macht nach eigenen Angaben eine Mischung aus Dream Pop und Shoegaze. Wir hören ihren Song Proud.
Proud von Ego aus Australien hier in Breitband im Deutschlandradio Kultur. Bisher gibt es 3 Download-Singles der Band im Internet. Proud ist die letzte Single vor dem Erscheinen einer Debüt-EP. Das zumindest kündigt diese Band an.
Breitbandbesprechung.
Und jetzt geht's um eine Technik, die mal wieder alles anders machen will oder alles umwerfen will. Diesmal aber wirklich. Blockchain-Technik nämlich. Die soll kurz davor stehen, die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Politik zu revolutionieren. Mit fälschungssicheren Verträgen zum Beispiel und auch mit einem Ansatz für einen transparenten Finanzmarkt. Das sind nur einige Beispiele, die damit möglich werden sollen. Eine kleine Revolution hat die Technologie auch schon geschafft, und zwar mit der digitalen Währung Bitcoin. Die basiert nämlich darauf.
Das klingt alles natürlich wahnsinnig theoretisch, ist es auch noch. Und unser Kollege Thomas Reintjes hat sich mit diesem Thema ausführlich beschäftigt, unter anderem auch in einem Zeitfragen-Feature hier im Programm, also einer halbstündigen Radiosendung fürs Deutschlandradio Kultur. Und wir haben mit Thomas Reintjes über das Potenzial der Technik gesprochen, der immer so nachgesagt wird, sie könnte tatsächlich revolutionär sein. Aber zuerst muss man wirklich nochmal erklären, was ist das eigentlich genau, diese Blockchain?
Die Blockchain selbst kann man sich vielleicht so vorstellen wie ein Ordner für Kontoauszüge, den ich zumindest früher noch hatte. In regelmäßigen Abständen heftet man da einen neuen Kontoauszug obendrauf. Und in der Blockchain entspricht das einem neuen Datenblock. In diesem Block stehen die zuletzt getätigten Transaktionen. Und wie Kontoauszüge auch, sind die quasi nummeriert. Also einer folgt auf den anderen wie an einer Kette, daher eben Englisch Chain. Dieser Ordner mit Kontoauszügen, der hat jetzt besondere Eigenschaften. Erstens, man kann die Einträge nicht verändern, sondern nur neue hinzufügen. Also eigentlich wie bei Kontoauszügen auch. Zweitens, der ist dezentralisiert. Also es gibt nicht den einen Ordner, sondern jeder, der einen Account hat, der bekommt eine identische Kopie. Also das heißt, die Blockchain, die liegt nicht als ein Original auf einem zentralen Server, sondern auf jedem Computer jedes Teilnehmers. Und die dritte Eigenschaft, Niemand hat die alleinige Kontrolle. Es ist also nicht eine Bank, die die Kontoauszüge erstellt, sondern ja, es ist das Netzwerk, das neue Blöcke erzeugt und validiert. Und jeder kann sehen, was da drin steht.
Darin könnte also revolutionäres Potenzial liegen, dass die Blockchain sicherer als bisherige Datenbanken ist, genau dadurch, dass eben keiner die alleinige Kontrolle hat?
Das sagt zumindest auch Alex Tapscott, den ich zu seinem Buch The Blockchain Revolution interviewt habe, das er mit seinem Vater zusammengeschrieben hat.
The more centralized something is, the more vulnerable it is to failure or to attack.
Je zentralisierter etwas ist, desto fehleranfälliger und angreifbarer ist es. Wir sehen immer größere Cyberangriffe, bei denen Daten verloren gehen. Deshalb müssen wir, je mehr Daten und Informationen über uns online sind und je mehr Vermögen online übertragen wird, Systeme bauen, die immer sicherer gegen Angriffe sind. Und ich glaube, da ist Dezentralisierung die Antwort.
Und Bitcoins scheinen ja auch zu beweisen, dass das funktioniert, denn es wäre sehr verlockend, dieses System zu hacken, weil alle Bitcoins sind im Moment zusammen rund 6 Milliarden Euro wert, also ein Hack könnte sich da durchaus lohnen. Bisher hat es trotzdem anscheinend niemand geschafft. Auf der anderen Seite, je mehr Werte die Blockchain absichert, desto größer wird ja auch der Anreiz, sie zu hacken und je mehr Ressourcen kann man in einen Hack investieren. Die Gefahr steigt also mit der Zeit.
Fassen wir es nochmal kurz zusammen. Also wir haben eine sichere, in Anführungszeichen zumindest noch sichere Datenbank, die niemand kontrollieren kann, die man auch nicht manipulieren kann und auch nicht abschalten kann, aber jeder kann auf die zugreifen. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was kann diese Technik noch als nur virtuelles Geld? Also gibt es irgendwas, was über Bitcoins hinausgeht?
Man kann damit natürlich auch Eigentumsrechte an anderen Dingen verwalten. Nicht nur an Bitcoins, sondern auch an Musikdateien, an Energieeinheiten, an Autos, an Diamanten, an Grundstücken oder auch an Geburtsurkunden. Und dann könnte man darauf noch Programme anwenden. Zum Beispiel könnte man sagen, wenn jemand diese Musikdatei abspielt, bekommt die Sängerin von ihm 70 Cent und der Gitarrist bekommt 20 Cent. Oder nach 10 Jahren geht dieses Grundstück in den Besitz von Person X über. Man hätte also eine programmierbare Blockchain zur Verwaltung von Eigentumsrechten.
Das sind wahrscheinlich jetzt nicht deine Ideen, die du in diesem Moment entwickelt hast. Das heißt, ist das hypothetisch oder gibt es solche Anwendungen schon?
Ich würde sagen, im Moment ist es irgendwo dazwischen. Die Ideen, die ich gerade genannt habe, das sind tatsächlich nicht meine, sondern das sind die Ideen von Startups, die Anwendungen entwickeln für eine programmierbare Blockchain, die es auch schon gibt, die heißt Ethereum. Und da gibt es eben zum Beispiel ein Startup aus London, das den Diamantenhandel per Blockchain nachvollziehbar machen will. Es gibt die Regierung von Honduras, die daran interessiert ist, das Grundbuch in die Blockchain zu übertragen, sodass es nicht mehr von korrupten Beamten manipuliert werden kann. Und es gibt eine Firma namens Bitnation, die will sogar eine eigene Staatlichkeit für sich beanspruchen und in der Blockchain Identitäten verwalten.
Das klingt dann ja doch schon ziemlich revolutionär. Also die Technik kann tatsächlich vom Handel bis zur Verwaltung doch einiges verändern, oder?
Ja, sie ist für alles interessant, wo Vertrauen eine Rolle spielt. Also das Vertrauen, das wir jetzt in Beamte setzen, die unsere Daten verwalten, oder in Banker, die unser Konto verwalten, in Händler, die uns etwas gegen Vorkasse schicken. Dieses Vertrauen, das kann durch die Blockchain ersetzt werden. Also die Technik ist es, die sicherstellen soll, dass alles regelgerecht und manipulationssicher abläuft.
Und dass keine Mittelsmänner mehr dazwischen sind, ne? Also es gibt keinen mehr, dem wir zunächst vertrauen müssen, bevor dann unsere Transaktionen weiterlaufen.
Genau, darin liegt sicherlich auch ein revolutionäres Potenzial, dass die ganzen Mittelsmänner ausgeschaltet werden, im Moment ja das Vertrauen in eine solche Transaktion hineingeben. Bei uns mag das mit den Mittelsmännern ja eigentlich ganz gut funktionieren zurzeit und wir sind auch bereit, ihnen für diese Leistung viel Geld zu bezahlen. Aber Alex Tapscott, der denkt bei der Blockchain-Revolution vor allem auch an Entwicklungs- und Schwellenländer, wo es eben keine funktionierenden Systeme gibt.
Die Menschen in Entwicklungsländern werden mehr Sicherheit haben, was ihren Landbesitz angeht. Sie werden eine neue Möglichkeit haben, Werte zu speichern und zu bewegen. Sie bekommen neue Möglichkeiten, Firmen zu gründen und zu finanzieren. Das wird Unternehmern auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten eröffnen, Geschäfte zu machen und Wertschöpfung zu betreiben.
Also eine neue Wertschöpfungskette, die da vielleicht entsteht, das klingt eigentlich ganz gut. Aber wo ist denn jetzt der Haken? Gibt es vielleicht auch technische Grenzen der Blockchain?
Eine technische Grenze offenbart sich im Moment schon bei Bitcoin. Allein die Bitcoin-Blockchain ist mehr als 60 Gigabyte groß und mit jedem Block wird sie größer. Und das ist also eine riesige Speicherplatzverschwendung, die da stattfindet, dass jeder Teilnehmer eine eigene Kopie dieser 60 Gigabyte hat. Einige andere technische Fragen sind auch noch ungeklärt, zum Beispiel, wie man mit Schadsoftware in der Blockchain umgehen soll. Meiner Meinung nach ist aber auch eine Grenze da erreicht, wo man mit Algorithmen einfach nicht weiterkommt. Nicht alle Verwaltungsabläufe zum Beispiel sind programmierbar und vorhersehbar. Das ganze System Blockchain kommt mir relativ unflexibel vor, wenn es darum geht, menschliche Lösungen zu finden. Also es ist einfach ziemlich robotisch.
Ja, die Blockchain muss also noch etwas flexibler und menschlicher werden, sagt Thomas Reintjes. Wir werden das Thema natürlich auch weiter beobachten hier bei Breitband. Das Zeitfragen-Feature zum Thema Blockchain haben wir natürlich auch verlinkt bei uns auf der Seite der Weltcomputer, wie das Internet transparent, sicher und autonom werden soll. So heißt das Stück. Let's break this.
Cowboy Hat von Sea Ghost aus Atlanta. Eine Hybridveröffentlichung ist es auf Musikkassette und auch als Download. Und Links zu beiden Versionen finden Sie auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und wenn Sie dann diese Musik runtergeladen haben und sie Ihnen doch nicht gefällt, was machen Sie dann damit? Dann landet sie wahrscheinlich relativ schnell im Papierkorb. Anders gesagt, Sie löschen die Musik und schieben sie auf Ihrem Desktop in diesen Mülleimer.
Genau, und ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass in Windows-Systemen der Papierkorb ein Recycling-Symbol trägt?
Das ist wirklich so, ne? Ja. Also ich meine, das ist ja eine Frage so an uns alle und ich habe es jetzt erst festgestellt, weil wir gleich über dieses Mülleimer-Thema reden müssen und ich habe noch nie gesehen, dass da diese Recycling-Pfeile drauf sind. Was heißt das?
Genau, also ich habe mich das auch gefragt. Vielleicht ist das ja für umweltbewusste Dateientsorgung gedacht.
Genau.
Wir werden es gleich hören.
Dann kriegen wir es wieder zurück. Oh ja. Gott.
Unser Autor Lauf Überland jedenfalls, der hat sich die Geschichte der virtuellen Mülleimer genauer angeschaut und ist da wirklich auf interessante Details gestoßen. Und die sind natürlich schon sehr früh entstanden in der Computer-Frühgeschichte.
Vor langer, langer Zeit, als Computer noch große Maschinen waren, musste man dem Rechner mit minutiös ausgeschriebenen Befehlen mitteilen, was er tun sollte. Und dann klaute ja bekanntlich Steve Jobs im Forschungspark der Firma Xerox die Idee einer grafischen Oberfläche für den Bildschirm, die man mit einer Maus bedienen konnte. Und als Apple 1982 dann den ersten Tischrechner Lisa auf den Markt brachte, war der Erfolg sehr überschaubar, aber die Computerfreaks waren geweckt. Wir sind im Paläozoikum der PC-Geschichte und Bill Gates und die Bagage seiner Firma Microsoft entwickelten nützliche Applikationen für Apple. Im Gegenzug durfte Microsoft die grafische Darstellung in seinem eigenen Betriebssystem einbauen, zumindest in Windows 1. Rechteckige, überlappende Fenster mit Scrollleisten, Klemmbretter für die Zwischenablage, eine Uhr, Bildchen für die 3,5-Zoll-Disketten, die man ins Laufwerk schieben musste. Jedes Icon war äußerst grob gepixelt, mit 30x30 Punkten nur, und wie Cartoons gezeichnet, was den Nutzern Spaß bereiten, aber auch erklären sollte, was sie da taten. Ein Dokument sah deshalb aus wie ein Blatt Papier und man steckte es in eine Aktenmappe. Aber keine der kleinen Applikationen zeigte so deutlich, was diese neue Bildchenoberfläche ausmachte, wie der Mülleimer. Du ziehst mit der Maus was hinein und mit einem Geräusch verschwinden die Dateien, die du nicht mehr brauchst, einfach wusch. Zuerst nannte Apple den Eimer Waste Basket, später dann einfach Trash. Weil nun die Hacker, die an den ersten Apple-Computern rumbastelten, zumeist noch kalifornische Freaks waren, sah das Symbol natürlich nicht aus wie die Plastikmülltonnen, die die Stadtwerke heutzutage in die Keller stellen, sondern wie die Comic-Version einer Blechtonne, aus der jeden Moment Fritz der Kater springen könnte. Den Deckel halb offen wie ein schläfriges Auge. Wenn man was in die Tonne rein verschoben hatte, kriegte sie einen dicken Bauch und anfangs summten Fliegen drumherum. Ziemlich speziell. Das musste natürlich ein Alleinstellungsmerkmal bleiben und deshalb verklagte Apple dann 1988, als die Computer für jedermann tatsächlich anfingen, Käufer zu finden, die alten Kumpane von Microsoft und gleich noch Hewlett-Packard, weil die auch grafische Benutzeroberflächen hatten.
Aber wie man sieht, Mülltonne ist nicht gleich Mülltonne. Klar, es gibt graue Mülltonnen, links daneben steht eine ganze braune und rechts daneben eine graue mit einem blauen Deckel.
Der Prozess zog sich mehr als 5 Jahre hin und ging zuletzt um von Apple geforderte 5,5 Milliarden Dollar und um perspektivische Darstellungen und parallele Linien. Aber die Gerichte befanden bis zuletzt, man könne kein Copyright für eine konzeptionelle Idee einklagen, wie die, den Nutzer mit Bildchen bei der Hand zu nehmen. Nur ein Icon blieb als Apples spezielle Eigenleistung ausgenommen, nämlich das sinnlich deutlichste Symbol, der Mülleimer. Apples Konkurrenten nahmen also Abstand und brachten statt des Mülleimers nun Shredder oder Smart Eraser auf ihre Bildschirme. HP nahm Zuflucht bei einem eindeutigen Küchenmülleimer mit Fußpedal. Nur Microsoft landete einen ziemlich raffinierten Coup, indem sie eine Art steife Einkaufstasche abbildeten, in der viele Leute gerne Altpapier sammeln und das Recycling-Symbol draufpappten. Ausgerechnet die Leute von Microsoft, die damals im Ruch standen, herzlose Kapitalisten zu sein, wischten den coolen, szenigen Apple-Leuten eins aus, indem sie ein ökologisch aufgeladenes Zeichen benutzten. Aber Apples wirklich freakige Zeit war da ja auch bereits vorbei. Und sowas Schönes wie Oscar the Grouch hat es ebenfalls seit Mitte der 90er nicht mehr auf der Benutzeroberfläche gegeben. Griesgram, der gewöhnlich in der Sesamstraße in einer Mülltonne lebte. Sobald man in Apples Betriebssystem 7 den Trash entleerte, sang er sein Erkennungslied. Oh, I love trash. Und auch wenn Oscar immer nur eine Zeile sang, I love it because it's trash. Kindern gefiel das so gut, dass sie einzeln die Dateien ihrer Eltern verschwinden ließen und Apple eine kindersichere Standalone-Version anbieten musste. Aber auch die verschwand nach kurzer Zeit, weil in diesem Fall Apple das Copyright verletzt hatte, nämlich das einer Sendung für Vorschulkinder. Oh, I love trash. Anything
Love Überland und die wunderbar absurde Geschichte des Desktop Papierkorbs. Interessant, oder? Was da so für Anekdoten hinter so einer doch ja sehr alltäglichen Funktion auf all unseren Computern stecken.
Ja, ich finde vor allem wirklich auch interessant, dass dieser Papierkorb ja eigentlich aussieht wie so ein total normaler, standard, langweiliger Büromülleimer. Da hätte man sich ja irgendwas anderes ausdenken, was Digitales, irgendwas.
So was Einzigartiges, genau. Ne, was irgendwie nichts mit der alten Welt zu tun hat. Aber die Antwort zu dieser Frage, die dahinter steckt, liefert nämlich der Skeuomorphismus. Fieses Wort, ne? Hatten wir auch schon öfter mal bei Breitband. Das ist eine Designphilosophie, die sich so an vertraute Gegenstände aus der alten Welt orientiert und die halt eben im Kontext des Digitalen genauso umsetzt, weil dann kennt man es und man weiß, wofür man es gebrauchen kann.
Deswegen macht es ja auch dieses schöne Geräusch, wenn man dann Sachen in diesen Papierkorb zieht, obwohl man sich nicht vorstellen kann, dass Dateien so klingen, wenn man sie zerknüllen würde und so weiter.
Wahrscheinlich nicht, ja. Falls Sie diesen schönen Beitrag auch nochmal nachhören wollen, wie immer gibt es das komplette Sendungsarchiv auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Da finden Sie auch den Beitrag zum Skeuomorphismus. Buchstabieren wir jetzt nicht, aber Sie finden es schon.
Ist schon lange her, finden Sie aber alles wieder. Wir machen langsam mal so Schluss hier im Studio. Nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Theatermagazin Rang 1 und wir sind nächsten Samstag wieder da. Also in diesem Fall nicht wir beide, sondern Philipp Banse mit einem Talk zum Thema künstliche Intelligenz. Mein Name ist Christine Batti.
Ich bin Christian Grasse und zum Schluss hören wir einen geheimnisvollen Elektropop-Künstler Pantis. Der gibt nur sehr wenig über sich preis und zwar diese Worte hier: Pantis ist ein Gefühl. Geheimnisvoll, ich hab's ja schon gesagt. Und damit sagen wir tschüss, schönes Wochenende.
Tschüss.